SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Tanja Kuhler, guten Tag. Es ist ein Jahrhundertereignis, ein Mega-TV-Event und für die Organisatoren in London sicherlich die komplizierteste Sicherheitsoperation in der Geschichte der Stadt. Nach einer 10-tägigen Trauerphase wird die britische Königin Elisabeth II. Heute beigesetzt. Für Royal-Fan Anne aus Heidelberg ein sehr berührender Tag.
Weil es wirklich der Abschied von einer großartigen Frau ist. Es ist sowas, wo man mitgeht, was man mitempfindet, und es ist ein ganz bewegender Tag, der sicherlich noch lange nachwirkt.
Hunderte Staats- und Regierungschefs, Diplomaten und Mitglieder europäischer Königshäuser sind angereist. Für Deutschland ist Bundespräsident Steinmeier dabei. So viele wichtige Menschen an einem Ort, das gab es selten, sagt der Adelsexperte und Queen-Biograf Thomas Kielinger.
Es ist die größte Ansammlung von Ehrengästen und von Besuchern zu einem Staatsbegräbnis. Es hat seit Churchill im Januar 1965 kein Staatsbegräbnis dieser Art mehr gegeben. Es ist ja ein Gedächtnisfeier, aber es ist auch eine große Celebration, also eine Triumphgelegenheit, um diese Jahrhundertgestalt der Königin, die auf aller Welt geachtet und verehrt wurde, sozusagen zu feiern.
Neben den offiziellen Gästen sind rund eine weitere Million Menschen nach London gereist, um die Prozession für die verstorbene Queen vorbei am Buckingham Palace und den Transport raus ins 13 Kilometer entfernte Schloss Windsor zu verfolgen. Die britische Botschafterin in Deutschland, Jill Gullard, sagte dazu heute im Deutschlandfunk:
Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil das ist der letzte Abschied. Es ist sehr bewegend gewesen, Menschen zu 100.000 zu sehen, die bis zu einem ganzen Tag warteten, 24 Stunden. Und ich glaube, das ist symbolisch der Tatsache, dass die Königin so wichtig für uns war, diese 70 Jahre im Thron. Das wird ein sehr trauriger Tag für uns.
Neben der Krönung ist das Begräbnis das wichtigste Zeremoniell in einer Monarchie, sagt der Kunsthistoriker Dirk Pörschmann. Er leitet das Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Dort sind Ausstellungen rund um den Tod zu sehen.
Geht es um die Selbstdarstellung des Staates. Und da geht es jetzt nicht mehr um das private Trauern von Prinz Charles oder dem neuen König und den anderen, sondern da zeigt sich der Staat. Da zeigt sich, dass man eben einen Machtwechsel hat. In früheren Zeiten war das auch ganz wichtig, dass man gezeigt hat, der alte König oder in dem Fall die alte Königin ist tot. Es gibt einen Wechsel. Die wurde nicht entführt oder ist verschwunden, sondern sie ist gestorben. Und nun kommen diejenigen an die Macht, die dynastisch an der Reihe sind.
Und während Millionen von Menschen in London vor den Bildschirmen und in den sozialen Medien Abschied nehmen von der Queen, geht in Deutschland der harte Politikalltag weiter. Die Bundesregierung und die Bundesländer streiten weiter über das neue Entlastungspaket. Manchen Länderchefs ist der Anteil zu hoch, den sie übernehmen sollen. 65 Milliarden Euro soll das Entlastungspaket kosten. Rund 19 Milliarden davon sollen die Bundesländer bezahlen. SWR-Reporter Uli Neuroth hat die Details.
Viele Länder beklagen, das sei in den Haushalten nicht eingeplant und reiße riesige Löcher. Der lauteste Protest kommt aus Bayern. Ministerpräsident Söder sagt, der Bund gebe vor, was ausgegeben werden solle, kümmere sich aber nicht um die Finanzierung. Söder droht damit, das Projekt im Bundesrat zu stoppen. SPD-Generalsekretär Kühnert sagt in der Rheinischen Post, selbstverständlich gebe es in der Umsetzung der Entlastungen zwischen Bund und Ländern finanzielle und technische Fragen zu besprechen. Deshalb habe der Kanzler für nächste Woche auch zu einem Treffen mit den Ministerpräsidenten geladen.
Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger von der SPD hat vor dem heutigen Verkehrsministertreffen insgesamt mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr gefordert. Nur um den Status quo aufrechtzuerhalten, sei ein Anstieg der Zuschüsse in Milliardenhöhe nötig. Das sei wichtiger als eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket. Im Deutschlandfunk sagte sie dazu:
Es darf auch nicht nur ein Ticketmodell jetzt in den Vordergrund gerückt werden, denn wir brauchen insgesamt einen Ausbau des ÖPNVs, denn was nützt mir der günstige Bus, der letztendlich nicht fährt? Und das ist im Übrigen auch ein bisschen ein Unterschied zwischen Berlin und vielleicht großen Flächenländern. Dort ist der ÖPNV gut ausgebaut und da ist ein Preissignal auch super. Aber wir brauchen einen großen Wurf. Ein einzelnes Produkt kann nicht die Lösung für den ÖPNV-Ausbau insgesamt sein.
Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger. Angesichts der Energiekrise muss die Politik einen Spagat zwischen Versorgungssicherheit und Klimazielen hinbekommen. Dabei geht es auch um die Frage, welche Projekte als nachhaltig eingestuft werden. Das Europaparlament hat im Juli beschlossen, Investitionen in bestimmte Gas- und Atomkraftwerke als klimafreundlich einzustufen. Dagegen haben jetzt Greenpeace, WWF, BUND und andere Umweltschutzorganisationen formal Widerspruch eingelegt. Astrid Korall.
Für Greenpeace ist klar, die Entscheidung der EU-Kommission, ab dem Jahreswechsel Investitionen in Atom- und Gaskraftwerke als nachhaltig einzustufen, ist rechtswidrig. Die Organisation und andere Umweltschutzverbände wie der WWF und der BUND haben deshalb juristische Schritte eingeleitet und formal Widerspruch bei der Kommission eingelegt. Der Vorstand von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser, erklärte, mit der Aufnahme von Atom und Gas in die sogenannte Taxonomie verrate die EU ihre selbstgesteckten Umwelt- und Klimaziele. Man fordere die Kommission eindringlich auf, dieses so wörtlich eklatante Versagen zu korrigieren und den entsprechenden Rechtsakt aufzuheben.
Und in Sachen Atomkraft gibt es heute wieder beunruhigende Nachrichten aus der Ukraine. Russland hat nach ukrainischen Angaben ein weiteres Atomkraftwerk beschossen. Präsident Selenskyj sagte, eine Rakete sei in der Nähe eines Kraftwerks in der Südukraine eingeschlagen. Stefan Lag.
Der Atommeiler mit 3 Reaktoren liegt knapp 300 Kilometer südlich der Hauptstadt Kiew. Nur 300 Meter von den Reaktoren entfernt habe es eine heftige Explosion gegeben. Energoatom veröffentlichte ein Foto eines Kraters mit 4 Metern Durchmesser und 2 Metern Tiefe. Durch die Wucht der Detonation seien rund 100 Fenster zersplittert. Hochspannungsleitungen hätten daraufhin kurzfristig abgeschaltet werden müssen. Auch sei eine Anlage eines nahegelegenen Wasserkraftwerks beschädigt worden. Die Reaktoren arbeiteten aber weiter normal, hieß es. Zuletzt hatte der Beschuss des AKW Saporischschja wochenlang für Schlagzeilen gesorgt.
Fokus Südwest.
Es gibt wohl kaum einen Schüler, der noch nie über seine Lehrerin oder seinen Lehrer geflucht oder geschimpft hat. Was zwei Oberstufenschüler einer Ida-Obersteiner Schule aber in einem sozialen Netzwerk gepostet haben sollen, das hatte eine ganz andere Qualität. Es gibt auch bereits polizeiliche Ermittlungen dazu. SWR-Reporter Maximilian Storr hat die Geschichte recherchiert.
Die Polizei Ida-Oberstein ermittelt wegen Beleidigung, Bedrohung und dem Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz, weil die Schüler wohl auch Bilder ihrer Lehrer im Internet hochgeladen haben sollen. Nach unseren Informationen geht es konkret um Hassnachrichten, die die Schüler auf Twitter gepostet haben sollen. Uns liegen auch einige dieser sogenannten Tweets vor und da muss man sagen, die haben es wirklich in sich. Von Beleidigungen unter der Gürtellinie bis hin zu rassistischen, nationalistischen und auch homophoben Äußerungen oder abscheulichen Fantasien ist dort eigentlich alles dabei. Laut Polizei sind insgesamt 7 Personen von den Beleidigungen und Bedrohungen betroffen. Ob das aber ausschließlich Lehrer sind oder zum Beispiel auch andere Schülerinnen und Schüler, das ist unklar.
Ab heute, 14 Uhr, wird die erste E-Fähre auf dem Bodensee unterwegs sein. Sie pendelt dann immer nachmittags zwischen der Insel Mainau und Unterulingen und kann bis zu 300 Fahrgäste transportieren. Die Passagiere, die am Wochenende bei einer Testfahrt dabei waren, fanden es toll.
Ich sag mal, das Gefühl, wenn man jetzt so einen Dieselmotor im Schiff fährt, ist jetzt vielleicht nicht ganz so angenehm, wie wenn man jetzt einfach halt das Gefühl hat, da irgendwie in der schönen Umgebung auch noch was fürs Klima zu tun.
Es fährt natürlich sehr ruhig. Was mich interessiert hat, war die Geschwindigkeit. Ist so ähnlich wie ein Fahrrad, also wie ein schnelles Fahrrad. Kein E-Bike, aber ein schnelles Fahrrad. 17 Stundenkilometer. Und man wird schön entschleunigt. Das tut auch gut, wenn man hier in der Ferie ist und fährt dann auf die Insel Mainau. Man muss ja nicht immer alles in Eile machen. Das gefällt mir, diese Ruhe hier.
Weniger ruhig ging es am Wochenende in Trackenstein im Kreis Göppingen zu. Wegen der Sperrung des Albabstiegs der A8 hat es einige Irrfahrten von Autofahrern gegeben, obwohl die Sperrung angekündigt und Umleitungen ausgewiesen waren. Der Bürgermeister der Gemeinde Trackenstein, Roland Lang, hofft künftig auf mehr Vernunft bei den Autofahrern. Im SWR äußerte er den Wunsch,
dass sich die Autofahrer vielleicht an die Umleitungsstrecke halten würden und vielleicht auch weniger aggressiv und genervt auf die Bewohner reagieren. Weil wenn jemand halt im Ort aus seiner Garage raus will oder aussteigen aus dem Fahrzeug, dass es da fast zu lauten Wortgefechten kommt.
Und dann war da noch.
Ein 22-Jähriger hat am Hauptbahnhof in Braunschweig seinen Rucksack vergessen und, klingt eigentlich logisch, dann bei der Bundespolizei danach gefragt. Als er auf der Wache ankam, musste er bestätigen, dass es auch wirklich seiner war. Soweit so normal. Allerdings bekam er, nachdem die Formalien geklärt waren, direkt eine Strafanzeige aufgedrückt. Der Rucksack war nämlich voll mit Marihuana und Amphetaminen. Seine Tasche hat der Mann dann wieder zurückbekommen, allerdings ohne die Drogen.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.